So, das, was jetzt offiziell kommt, das ist auch mit Mikro. Als Jesus weiterzog, begleiteten ihn viele Menschen, viele Menschen. Er drehte sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Wenn jemand von euch ein hohes Haus bauen will, muss er sich doch vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen, um zu sehen, ob sein Geld dafür reicht. Sonst hat er vielleicht das Fundament gelegt, kann aber nicht weiterbauen und alle, die das sehen, fangen an zu spotten. Das ist der, sagen sie, der ein hohes Haus bauen wollte und es nicht weitergebracht hat. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht von allem Abschied nimmt, was er hat. Das waren die Verse 25 bis 30 und 33 aus dem 14. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Alles gut. Ganz schön starke Worte, oder? Es klingt auch fast so, als würde Jesus uns davon abhalten wollen, seine Jünger zu werden. Ja, also ihr müsst alles aufgeben und wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr nicht meine Jünger sein. Wolfram Kopfermann hat mal gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Also, wir müssen wirklich alles abgeben. Nicht nur so ein bisschen, sondern alles. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr alle oder fast alle irgendwann mal entschieden habt, dass ihr Jesus nachfolgen wollt. Habt ihr damals die Kosten überschlagen? Eben jener Wolfram Kopfermann, der Gründer der Ansgar-Kirche hier in Hamburg, hat bei Aufrufen zum Altar, wenn er gesagt hat, so wollen Leute nach vorne kommen und Jesus ihr Leben geben, hat er das immer sehr deutlich gemacht, was das bedeutet. Ja, das ist eine Entscheidung, die man nicht leichtfertig treffen sollte, so aus so einem Gefühlsmoment heraus, weil es irgendwie gerade so schön ist oder so, sondern man soll die Kosten überschlagen, so wie Jesus das sagt. Ja, bevor man ein Haus baut, überlegt man auch, kann ich das? Kann ich das wirklich schaffen? Also, Jesus die Herrschaft über das eigene Leben anzuvertrauen und bereit zu sein, alles, was vorher war, dafür hinzugeben, das ist keine leichte Entscheidung. Als ich Jesus mein Leben anvertraute, war ich dazu bereit, weil ich zumindest gefühlt sowieso keine andere Wahl hatte. Das Leben, das ich gelebt hatte, wollte ich gar nicht mehr weiterleben. Ich brauchte die Errettung von mir selber, von meinen eigenen schlechten Entscheidungen, meinem Fehlverhalten, meinen Verletzungen, von ganz vielem. Wenn Jesus mich da nicht rausgeholt hätte, keine Ahnung, was passiert wäre. Wenn ich überhaupt noch am Leben wäre, dann würde es mir zumindest finanziell, seelisch, beziehungsmäßig und sonst wie ziemlich schlecht gehen, weil ich echt in so einem Abwärtsstrudel war und den konnte nur Jesus durchbrechen. Natürlich war nicht alles schlecht an meinem Leben, aber meine Fähigkeit zum Schlechten oder zum Bösen, die war deutlich vorhanden. Und auch jetzt kann ich natürlich noch böse und gemein sein, aber es passiert nicht mehr so oft und ich will es auch vor allen Dingen nicht mehr. Und es fällt mir sehr viel leichter, nicht mehr so zu sein. Trotzdem ist es eine Entscheidung, die ich immer wieder neu, im Zweifelsfalle mehrmals täglich treffen muss. Ich will nicht so sein, wie ich bin, sondern ich will, dass Jesus in mir groß ist. Dass er mich liebt und ich nicht mehr für mich lebe, sondern für ihn. Die Tatsache, dass ich das will, heißt noch lange nicht, dass es mir gelingt. Aber ich bemühe mich. Kann das durch Anstrengung gelingen? Nein. In Johannes 6 sagt Jesus in Vers 65, deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich aus zu mir kommen, das kann nur mein Vater bewirken. Und dann gleich einen Vers später heißt es, von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und folgten ihm nicht mehr. Da hatte Jesus über das Brot des Lebens gesprochen und gesagt, dass wir seinen Leib essen und sein Blut trinken müssen, was Christiane vorhin gesagt hat, ja, Kannibalismus oder wie. Und das war dann auch vielen seiner Jünger echt zu viel. Und sie gesagt, das, nee, also so weit gehe ich nicht. Bis hierher bin ich dir gefolgt, Jesus, jetzt ist Schluss. Und viele folgten ihm nicht mehr. Erst folgten sie ihm nach, dann lieber doch nicht. Und dann sagt Jesus in Vers 67, da fragt er die 12, und ihr, wollt ihr mich etwa auch verlassen? Herr, zu wem sollen wir denn gehen, antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Wir glauben und wissen, dass du der Heilige bist, der das Wesen Gottes in sich trägt. Die Frage, die ich euch heute stelle, ist, zu welcher Gruppe gehörst du? Bist du jemand, der auch an irgendeinem Punkt gesagt hat, ach nee, jetzt reicht's, da gehe ich nicht mehr mit? Oder gehörst du zu den Zwölfen, die wissen, dass nichts anderes sinnvoll ist, als Jesus, dem Sohn Gottes, dem Messias, nachzufolgen, mit allen Konsequenzen? Jesus nachzufolgen, das ist nicht mal eben so. Jesus hat alles auf den Kopf gestellt. Er hat gesagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Er hat gesagt, wir sollen auch die andere Wange noch hinhalten, wenn uns jemand schlägt. Er hat gesagt, wir sollen unseren Geschwistern 70 mal 7 mal vergeben. Wir sollen nicht nur unsere Freunde und Verwandten zum Essen einladen, die uns eine Gegeneinladung zukommen lassen, sondern wir sollen die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen einladen, die, die es uns nicht vergelten können. Wir sollen uns sowieso um die Witwen und die Waisen und die Fremdlinge kümmern. Wir sollen die Kranken heilen und die Gefangenen freisetzen. Mindestens aber sollen wir die Kranken besuchen und mit den Gefangenen so viel Mitgefühl haben, als säßen wir auch im Gefängnis. Jesus hat nicht die große Revolution gebracht, die das Volk Israel sich erhofft hatte. Sie dachten, Jesus würde sie von der Besatzung der Römer befreien. Das hat er nicht gemacht. Er hat dennoch eine Revolution angezettelt. Seine Jünger sollten anders leben als der Rest der Welt. Ganz anders. Und woran sollte man sie erkennen? Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13, 35. Und wie soll diese Liebe aussehen? Was soll passieren? Römer 12, 10. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. 1. Thessalonicher 3, Vers 12. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben. 1. Thessalonicher 4, 9. Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. 1. Thessalonicher 5, 12. Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, achtet die sich unter euch mühen und euch vorstehen im Herrn und euch ermahnen. Ehrt sie in Liebe umso höher um ihres Werkes willen, haltet Frieden untereinander. 1. Petrus 4, 8. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn Liebe deckt die der Sünden Menge zu. 1. Petrus 5, 14. Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. 1. Johannes 3, 11. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. 1. Johannes 3, 23. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. 1. Johannes 4, 11 und 12. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Bei uns soll es also nicht so zugehen wie in der Welt. Wir sollen nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Nicht lieblos, hartherzig, geizig, aufbrausend, neidisch, zornig, niederträchtig, liederlich oder ausschweifend sein. Wir sollen nicht einmal schlechte Gedanken haben und schon gar nicht schlecht sprechen. Alles, was wir sagen, soll aufbauend und ermutigend sein. Liebe, Annahme, Vergebung, das ist unser Fundament. Darauf soll sich all unser Verhalten aufbauen. Mit anderen Worten, die Gemeinde soll ein Abbild des Reiches Gottes sein. Das geht aber nur, wenn wir tatsächlich immer wieder unsere selbstsüchtigen, unbeherrschten Neigungen an den Tod ans Kreuz geben, uns selbst verleugnen und wirklich Jesus nachfolgen. Gar nicht so einfach. Aber in Galater 6 steht, Vers 8, wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. In Galater 5 lesen wir, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all dies steht kein Gesetz. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Wie steht es mit den Früchten des Geistes? Wir sollen reichlich Frucht bringen, das wissen wir alle. Viele verstehen darunter, dass wir viele Menschen zu Jesus führen sollen. Reichlich Frucht, reichlich Ernte, das heißt viel evangelisieren. Aber könnte Frucht nicht auch bedeuten, dass wir viel Geistesfrucht hervorbringen sollen? Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln, so sagt Galater 5,25. Wenn wir wirklich im Geist leben, dann können wir nur die Frucht des Geistes hervorbringen. So wie eine Bananenstaude nur Bananen hervorbringen kann und keine Tomaten, wie ein Affe nur Affen und keine Giraffen hervorbringen kann oder ein Hund nur Hunde und keine Katzen, so kann der Geist auch nur die Frucht des Geistes hervorbringen. Und das ist es, was uns den alternativen Lebensstil ermöglicht. Unser Job ist lediglich, unsere Beziehung zu Gott zu pflegen, uns immer wieder nach ihm auszurichten und auf ihn zu hören. Ihr kennt alle das Gleichnis vom Weinstock und der Rebe in Johannes 15. Ich lese es euch nochmal vor. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wir bringen Frucht, indem wir mit Jesus verbunden bleiben und werden dabei Jüngerinnen und Jünger, Nachfolger. Wenn dir heute aufgegangen ist, dass es mit deiner Nachfolge in letzter Zeit nicht so gut lief, dass du eigentlich schon längere Zeit gar kein echter Nachfolger mehr warst, dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens, du lässt alles, wie es ist, weil es dir zu mühsam ist oder dir die Kosten für die Nachfolge zu hoch werden. Ich richte dich nicht, wenn du das tust, denn es kostet dich wirklich alles, Jesus nachzufolgen. Deine Bequemlichkeit und deine Ich-Bezogenheit ist nur ein kleiner Teil davon. Im Zweifelsfall musst du dich von deiner Familie abwenden, wenn sie versucht, dich von Jesus fernzuhalten oder dir falsche Lehren einreden will. Das ist nicht leicht. Ich verstehe es, wenn du sagst, das willst du nicht. Also prüfe dich, ob du wirklich Christ sein willst, ohne Wenn und Aber. Die zweite Möglichkeit ist, du bereust und kehrst um und bemühst dich wieder, wirklich das zu tun, wozu Jesus uns beauftragt hat. Das fängt damit an, dass du bekennst, dass du nachgelassen hast, stehen geblieben bist und dich nicht weiterentwickeln wolltest. Gott wird es dir vergeben. Und dann heißt es, deine Beziehung mit Gott zu pflegen oder neu aufzubauen. Hermann hat gestern im Jugendgottesdienst darüber gesprochen, wie man das macht. Alle alten Hasen hier wissen längst, wie das geht, aber vielleicht seid ihr dabei eingeschlafen oder es ist zu einer leblosen Routine geworden. Lasst euch wieder ermutigen, durchzustarten. Hermann hat es sehr bildhaft mit seinem Körper dargestellt. Ich zeige euch das jetzt auch. Also, was man braucht, um seine Beziehung zu Gott zu pflegen, das sind beide Beine. Wenn man nur auf einem Bein steht, wird man erstens relativ zügig wackelig und zweitens wird man auch schnell müde. Also ist es besser, sicherer und einfacher und leichter, auf beiden Beinen zu stehen. Das eine Bein steht für den Gottesdienst. Der Gottesdienst, den du regelmäßig besuchen solltest. Und übrigens, der Sonntag mal anders ist auch ein echter Gottesdienst, sogar mit Predigt und so. Also, das am Rande. Ein Bein steht für den Gottesdienst. Das andere Bein steht für die Zweierschaft, für die Kleingruppe oder ähnliches. Du brauchst Beziehungen zu Menschen, die dich ermutigen, die dich anfeuern und die dich zur Not auch mal korrigieren, wenn du komplett in die falsche Richtung läufst. Bei wem legst du Rechenschaft ab? Wenn du diese beiden Standbeine hast, dann hast du eine gute Grundlage. Aber da kommen noch die Arme dazu. Ein Arm steht für das Ergreifen von besonderen Gelegenheiten. Besondere Gelegenheiten, Gott zu begegnen. Dazu gehört zum Beispiel so etwas wie die Vineyard-Konferenz in Speyer oder die Vaterherz-Konferenz oder ein Sozo, ein Lobpreisgottesdienst, ein Stilletag bei den Müllers, was auch immer. Es gilt, besondere Gelegenheiten der Gottesbegegnung zu ergreifen. Und der andere Arm, der steht für die individuelle, persönliche Beziehung mit Gott. Die gestaltet jede und jeder anders. Es ist das, was wir gern die stille Zeit nennen. Die muss aber gar nicht so still sein. Es kann eine Anbetungszeit mit Musik sein. Es kann eine sehr stille Zeit sein, in der du hörst, was Gott zu sagen hat. Es kann mit ganz viel Bibellesen zu tun haben oder mit nur wenig Bibellesen verbunden sein. Aber Bibellesen hilft auf jeden Fall. Es kann ein lautes oder ein leises Gebet sein und es kann auch mal das Gucken von einem Film mit Botschaft sein oder eine Zeit der Kreativität. Wichtig ist, dass du in dieser Zeit Gott begegnest, dass du ihn erlebst, egal was du tust. Denn Gott zu begegnen verändert das Leben. Habt ihr das schon mal irgendwo gehört? Und nur Gott kann unser Leben so verändern, dass wir in der Lage sind, sein Reich auf dieser Erde wiederzuspiegeln. Uns untereinander wirklich zu lieben und gut miteinander umzugehen. Wenn wir es wirklich wollen, wenn wir Gott ernsthaft und aus vollem Herzen darum bitten, uns zu verändern, wird er es tun. Sehr gern sogar. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will mehr. Ich will mehr Beziehung zu Gott, ich will mehr Beziehung zu euch, ich will mehr Reden des Heiligen Geistes, ich will mehr Früchte des Heiligen Geistes, ich will also mehr Liebe, mehr Freude, mehr Frieden, mehr Geduld, mehr Freundlichkeit, mehr Güte, treuen Glauben, Sanftmütigkeit und auch Selbstbeherrschung. Ja, ich will mehr. Warum will ich das? Damit ich einerseits andere Menschen nicht vor den Kopf stoße, denn wenn ich freundlich und gütig und sanftmütig bin, dann werde ich friedlicher sein mit meinen Mitmenschen. Aber andererseits will ich auch einfach anders sein als die meisten Menschen. So anders, dass die, die Gott nicht kennen, nach ihm fragen. Ich will eine echte Nachfolgerin von Jesus sein, ohne Wenn und Aber. Ich will, dass Jesus wirklich der Herr über mein Leben ist, mein ganzes Leben und immer weiter. Denn es kostet mich ja nicht nur etwas, ich gewinne ja unendlich dabei. Ich gewinne ein Leben in Fülle, ein gutes, sinnvolles Leben, ein Leben mit einem Ziel und einer Bestimmung. Ein Leben, das von Gott getragen wird. Was kann mir also Besseres passieren? Wenn ihr das auch wollt, dann nehmt euch jetzt, während gleich ein Lied spielt, ein bisschen Zeit nachzudenken, ob ihr wirklich Jüngerin und Jünger sein wollt, ob ihr weiter unterwegs sein wollt. Willst du Jesus wirklich nachfolgen mit allen Konsequenzen? Dann komm, wenn du soweit bist, nach vorne und mach es im Gebet mit jemand anders fest.